mit Thies. DJ Paul van Dyk hat jetzt geschrieben über den schweren Sturz in 6 Meter Tiefe auf einer Bühne während eines Gigs. Er war fast tot, Wirbelsäule doppelt gebrochen, Blutungen im Gehirn, aber er hat sich zurückgearbeitet. Er schreibt darüber in dem Buch Im Leben bleiben. Hallo nach München.
Hallo.
Wobei zuerst mal schreibt ja deine Frau. Und man leidet ja auch mit der schon alleine mit. Also die auch noch dich gesehen hat bei dem Auftritt per Livestream dort, was sie, glaube ich, gar nicht so oft gemacht hat. Oft passt es auch mit der Zeitverschiebung gar nicht so. Sie hat diese Szene direkt mitverfolgt. Du hättest die dir auch angucken können. Auf Video hast du es aber noch nie gemacht.
Nein, also mir wurde auch ganz klar von den Medizinern empfohlen, das nicht zu tun. Das Gehirn macht das schon ganz clever, die Sachen, die da in dem Moment ja auf einer weitergehenden psychischen Ebene wahrscheinlich noch weiter verletzen würden, irgendwie irgendwo wegzuparken. Und dann sollte man die auch nicht unbedingt rauskramen. Mhm. Es ist eben schon so, es ist halt echt eine Zäsur im Leben, wenn man sowas erlebt. Und es ist eben auch ja ein Stück weit ein Kampf zurück ins Leben. Und ja, den muss man dann annehmen.
Und der dich im Prinzip gleich am Anfang begleitet hat, dem du auch natürlich ganz viel verdankst, das ist Professor Bissell, der mitten in der Nacht zufällig, und er ist wirklich Experte dafür, im Krankenhaus war wegen eines anderen Patienten. Wenn der nicht gewesen wäre, dann würden wir wahrscheinlich nicht sprechen heute.
Nein, also da sind in der Tat, also man, klar, die Frage ist ja, warum passiert mir sowas? Das stellt man, das stellt sich, glaube ich, jeder, wenn man einen solchen, ich sag mal, Schicksalsschlag erleidet, relativ klar, warum, aber danach sind eben in der Tat viele, viele positive Sachen, die da irgendwie zueinander geführt haben und da Zahnrädchen ineinander gegriffen haben. So war zum Beispiel eben die Veranstaltung direkt neben dem UMC, das ist Utrecht Medical Center, und die haben eine große neurologische Abteilung. Und wie schon gerade gesagt, der Professor Bissell, der war dort am Sonntag morgens um 5 dort, was nicht normal ist, und konnte so natürlich sofort die richtigen Entscheidungen treffen, um meine auch neurologischen Verletzungen entsprechend zu behandeln, was eben ja ein ganz großen Anteil daran hat, dass ich eben in der Lage bin, wieder halbwegs vernünftig zu sprechen, zu laufen, all die Sachen, die ich eben nicht konnte, nach dem Unfall.
Glaubst du denn an Zufälle? Du hast bestimmt auch mit deiner geliebten Frau Margarita schon öfter mal Diskussionen gehabt, wie ich mit meiner besten Freundin übrigens immer spreche. Ich sage immer irgendwie, ey, so ein Zufall. Und sie sagt, es gibt keine Zufälle. Wie ist das bei euch?
Das Problem ist, ich bin schon echt ein Pragmatiker. Und für mich ist es in der Tat so, dass, ja, also für mich muss immer alles irgendwie auch wissenschaftlich belegt sein. Also das ist, so bin ich groß geworden, so sehe ich letztendlich, man muss auch mit Einschränkungen sagen, vielleicht sah ich die Welt, weil ich habe eben dann am eigenen Körper erlebt, dass da noch irgendwas anderes sein muss. Also nur als Beispiel, als ich im Koma lag zum Beispiel und angeschlossen war an all diese Geräte, die meine Aktivitäten im Gehirn messen, da war nichts. Dennoch, als meine Frau meinte, halt meine Hand, hat irgendwas in mir die motorische Funktion ausgelöst, zuzudrücken. Was weder vorher bei einer Krankenschwester passiert ist, noch danach beim Doktor, noch sonst was, sondern irgendwas in mir drin, und es war eben nicht mein Gehirn. Also ich bin kein Esoteriker, aber wo es eben in der Tat dann so ein bisschen magisch wird, könnte man vielleicht sagen, der Punkt ist, ich habe ja keine konkreten Erinnerungen oder komplexe konkrete Erinnerungen von den ersten 4 Monaten. Das ist hier nur quasi Bruchteile, so Fragmentationen, die da sind. Aber ich habe eben effektiv ihre Hand gegriffen, obwohl eben keine, wie auch immer geartete Gehirnfunktion da war in dem Moment. Und das heißt natürlich, dass da irgendwas ist. Wie auch immer man das einordnet, ob dann in dem Moment das Zufall ist oder ja, was auch immer.
Das Unterbewusstsein halt, ne? Das, mit dem sich immer so viel erklären lässt und was sich so schwer erforschen lässt. Unser Unterbewusstsein.
Ja, das ist ja auch die Frage. Also ich meine, inwiefern ist zum Beispiel von den Verletzungen ein Unterbewusstsein ja auch beeinträchtigt? Also ist es in der Tat nicht dann doch eher komplett losgelöst von der Rübe oben, sondern steckt irgendwo in der Seele, irgendwo zwischen Herz und Magen? Ich habe keine Ahnung. Also es ist in der Tat so, dass ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht habe, weil eben auch all diese ganzen, um dann mal vielleicht die beste Freundin zu ärgern, all diese ganzen Zufälle wirklich dazu geführt haben, irgendwie, dass es mich eben tatsächlich noch gibt.
Und dass du nach 6 Monaten wieder auf der Bühne standest. Man kann es eigentlich nicht glauben. Also Wirbelsäule zweifach gebrochen, Gehirnblutung. Der Arzt konnte erstmal auch gar keine Hoffnung machen. Es ist eine komplett unglaubliche Geschichte. Deine Frau ist sofort zu dir gereist von Los Angeles, also damals noch nicht deine Frau, zu dir ans Bett dort und hat natürlich schrecklichste Stunden durchlebt. Hat dann irgendwann den anderen um sie herum gesagt, wenn Paul aufwacht, dann lächelt ihr. Hier wird nur noch gelächelt. Haben die gut gespielt alle?
Also es war zumindest so, dass, wie gesagt, da muss ich eben auch sagen, da ist genau dieses, was ja auch mich, also auf der einen Seite bin ich natürlich froh darüber, dass es irgendwas da existiert, auf der anderen Seite als ein Pragmatiker macht mich das natürlich auch ein bisschen unsicher, aber der Punkt ist eben genau das, ich habe natürlich keine konkrete, bewusste Erinnerung daran, ja. Aber ich habe einfach das ganz klare, warme Gefühl, dass es immer nur Positives gab, es hat mich niemals jemand in irgendeiner Form verunsichert, in der Form, dass ich irgendwie traurige Gesichter gesehen hätte.
Mhm. Man fragt sich natürlich irgendwann, wenn man in der Lage ist, wieder die Gedanken zu sammeln, an die Zukunft zu denken, was werde ich können, was werde ich nicht mehr können, was wird mit meiner Musik sein. Aber am allerschlimmsten für dich, das waren eigentlich diese Schmerzen. Du hast geschrieben 12. Auf der Skala von 1 bis 10 waren diese Schmerzen 12. Aber du konntest nichts sagen, weil du zu dem Zeitpunkt noch nicht widersprechen konntest. Wie hast du diese Ohnmacht empfunden?
Naja, das ist eben genau das Problem, ganz einfach, was man hat. Man braucht in dem Moment, um sich nicht aufzugeben, braucht man einfach einen Grund, am Leben festzuhalten. Mhm. Und den hatte ich halt und den habe ich eben auch.
Ja.
Dieser ganze Zuspruch und natürlich auch das ganze medizinische Personal, was mir immer das Gefühl gegeben hat, es lohnt sich zu kämpfen. Es ist es wert zu kämpfen, weiterzumachen, sich nicht aufzugeben, trotz der Schmerzen und trotz der ganzen anderen Sachen. Also ich konnte ja, also sprechen war das eine, aber ich konnte ja auch nicht alleine mich in irgendeiner Form bewegen. Ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht entsprechend auch nicht auf Toilette gehen alleine und all diese ganzen Sachen essen. Also wirklich alles, so letztendlich so diese ganzen, ich sag mal normalen Sachen, die wir jeden Tag mehr oder weniger unbewusst machen, die gingen halt alle nicht. Es gab keine motorischen Funktionen mehr und insofern braucht man da einen verdammt guten Grund, sich nicht hängen zu lassen. Und den hatte ich und deswegen kann ich nur da appellieren, wenn ihr Leute in eurer Familie habt oder im Umfeld und ihr besucht die im Krankenhaus und die sind vielleicht in einem Zustand, wo ihr meint, da ist kein Bewusstsein, die kriegen es sowieso nicht mit. Mhm. Das ist nicht so. Da ist irgendwas dazwischen, wo man fühlt, es ist es wert, nicht in die Dunkelheit abzudriften, sondern am Ball zu bleiben und zu versuchen, irgendwie auf das Licht zuzugehen.
Mhm. Du hast das medizinische Personal auch gerade angesprochen. Und dennoch war da eine unglaubliche Hilflosigkeit. Und du hast es so formuliert, ich fühlte mich auch nicht mehr als Mensch, sondern als Stück Fleisch den Pflegern gegenüber. Das ist schon ein ganz brutaler Satz eigentlich, ne?
Das Problem ist ganz einfach, dass wenn so ganz Basics nicht mehr gehen, dass man eben einfach nicht alleine aufs Klo gehen kann. Mhm. Also das kennt man vielleicht irgendwie von kleinen Kindern kennt man das ja auch, wenn die das erste Mal allein auf dem Potti waren, irgendwie dann kommen die da raus und sind glücklich, weil das gehört einfach auch ein bisschen zum Selbstwertgefühl dazu, all diese Sachen gegebenenfalls auch allein machen zu können. Wenn das alles nicht mehr geht, wenn man in der Tat Unterstützung braucht, um solche Sachen zu machen, dann fühlt man sich ein Stück weit auch als Belastung. Mhm. Und da ist es dann eben ganz, ganz wichtig, dass man ein Umfeld hat, was eben diese Flausen dann, ich sag mal, austreibt und die Wichtigkeit und die Wertigkeit von einem selbst eben auch durch Zuneigung und Liebe entsprechend immer wieder manifestiert.
Heute, Jahre nach diesem Unfall, was ist noch anders für dich?
Naja, mein ganzes Leben ist anders. Also natürlich gibt es eine Veränderung der Lebenseinstellung letztendlich. Also wenn man mal im Rollstuhl saß, mit der Aussicht gegebenenfalls nicht mehr laufen zu können und es dann wieder kann, ist natürlich jeder Spaziergang ein Geschenk. Ja. Und insofern verändern sich da natürlich auch Wahrnehmungen und Inspirationen ganz klar. Auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich nach wie vor noch eine ganze Menge Einschränkungen gibt, die als Folge des Unfalls auch mir immer erhalten bleiben werden. Also ich bin halt so ein klassischer Schmerzpatient mit permanent Schmerzen. Das ist wie so eine Art Grundsumm, was immer da ist. Ja. Wobei es aber eben auch so ist, dass der Körper das schon ganz clever macht. Man gewöhnt sich halt an relativ viele Sachen. Insofern tritt es immer weiter in der Wahrnehmung, auch in den Hintergrund, was dazu führt, dass man dann eben auch viele gute Tage hatten. Natürlich gibt es auch mal welche, die sind nicht ganz so gut.
Also hast du auch jetzt Schmerzen? Spürst du dieses Summen auch jetzt?
Jetzt, ja klar. Also es ist halt 24 Stunden.
Ja.
Das wird auch laut Aussage der Neurologen so bleiben, weil mein Gehirn letztendlich so konditioniert ist.
Wie viel Stress kann dein Kopf heutzutage aus?
Da ist natürlich auch da sind enorme Einschränkungen. Also es ist sehr interessant zum Beispiel, wenn ich am Flughafen hin und her renne und dieses ganze Durcheinander dort, was dazugehört zu dem Moment, dann ist es für mich in Ordnung. Aber wenn ich in aller Ruhe auf der Couch sitze und einen Film schaue und draußen ist irgendwelcher Lärm, dann macht mich das echt kirre. Und das sind eben so Sachen, das war vorher tatsächlich nicht. Das ist jetzt so ein sehr, ich sag mal, plastisches Beispiel. Okay. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass meine Energieleistung auch eine andere ist. Also wir machen zum Beispiel wesentlich weniger Shows als vorher. Okay. Auch im Hinblick darauf, dass wenn ich dann auf der Bühne bin, dann gebe ich halt auch immer 100%. Und dann mache ich lieber nur eine Show am Wochenende, die aber richtig anstatt zwei mit 50%.
Was ist mit Hochspringen auf der Bühne? Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass du das eigentlich machen darfst und sollst.
Die Problematik ist die, dass man natürlich dann, ich sag mal, in der Euphorie des Vorgangs letztendlich dann auch, ich muss sagen, ich liebe wirklich, ich bin extrem passioniert, wenn es um Musik geht, das mache ich halt mit ganzem Herzen. Und wenn ich da spiele und wenn ich dann dabei bin, ist es ganz einfach so, dann nimmt es mich halt einfach auch mit. In dem Moment, wo ich lande, tut es natürlich ein Stück weit weh, aber der Punkt ist, dass die Sachen da hinten zumindest so verheilt sind, dass es irgendwie, hoffe ich zumindest, irgendwie keine Gefahr eines erneuten Bruchs gibt. Dass es wehtut, mein Gott, damit muss ich dann in dem Moment leben. Aber die Euphorie der Musik zu spüren und zu fühlen und dabei enthusiastisch in die Höhe zu gehen, dass ich das noch darf, das ist mehr wert als der Schmerz da hinten in dem Moment, wo ich lande.
Also der Unfall ist so knapp 3 Jahre her, korrekt?
Genau.
Ich weiß, vor knapp 2 Jahren, da hast du mal gesagt, meine Beine, die fühlen sich an wie Eiswasser, die Füße wie Feuer. Und jetzt?
Also dieses Missempfinden ist in der Tat immer noch so da. Also es hat sich da nicht so sehr viel verbessert. Und laut Aussage der Fachmediziner, der Neurologen, ist es eben auch so. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, man gewöhnt sich an diese Sachen. Ja. Insofern ist dann die Beeinträchtigung dadurch irgendwie, die tritt immer weiter in den Hintergrund. Es ist heute 3 Jahre danach besser als vor 2 Jahren zum Beispiel. Und ich hoffe, in 4, 5, 6 Jahren ist es so weit weg, dass ich im Zweifelsfall das gar nicht mehr wahrnehme.
Paul, was macht dein Geruchssinn?
Der ist tatsächlich wieder zurückgekommen. Insofern ist es mit dem Riechen eine gute Sache.
Denn an dieser Passage im Buch, da haben wir natürlich auch gemerkt, dass die Margarita ja auch sehr viel Humor hat. Denn es, glaube ich, das war eine Frage an den Doktor irgendwie, was ist das Beste, was passieren kann, die allerbeste Situation. Und er sagte, dass er nur seinen Geruchssinn verliert. Und dann sagte sie irgendwie, oh, das wäre egal, ich kann auch nicht riechen. Haben wir was gemeinsam?
Die Sache ist die, man braucht unglaublich viel Kraft, um durch eine solche Situation zu gehen. Und gerade dann auch aus der Perspektive von Margarita, sie musste diese Kraft ja nicht nur für sich selbst aufbringen, sondern auch für mich, um sie auf mich zu übertragen und mir die Kraft zu geben, irgendwie weiterzumachen, weiterzukämpfen. Und natürlich ist ein Lächeln und es ist auch ein gewisser Humor und ein Scherz immer wieder gut, dann auch ein bisschen aufzutanken und dann für eine Sekunde vielleicht mal das akute Problem zu vergessen.
Sie ist Kolumbianerin. Im Prinzip, seitdem ihr zusammen seid, verbringt ihr bis auf die Gigs natürlich und wirklich fast alle Zeit zusammen. Und sie ist ein echter Freak, weil sie geht gerne hoch auf die Berge, Bergsteigen, sie macht Tiefseetauchen. Da wirst du sie alleine gehen lassen müssen, ne?
Ja, absolut. Also sie ist jetzt gerade am Sonntag wiedergekommen aus dem Himalaya tatsächlich. Ich finde es einfach sehr, sehr inspirierend. Das ist halt ein Mensch mit unglaublicher Kraft, mit unglaublicher Willenskraft, unglaublich viel Ambition und natürlich dann in dem Moment irgendwie mit der Bergsteigerei und auch dem Tiefseetauchen, ja, mit einem ausgeprägten Sinn für interessante Hobbys, nimm es mal so zu sagen.
Wie viel Sorgen machst du dir? Jetzt wird das Ganze mal umgedreht wahrscheinlich. Wenn sie oben in den Bergen unterwegs ist, da treffen auch ab und zu mal Schreckensmeldungen ein von Bergsteigern, die verunglückten. Ich denke mal, du sitzt da nicht ganz in Ruhe auf der Couch, oder?
Das natürlich nicht. Also natürlich ist es so, dass eine gewisse Grundanspannung immer da ist. Das ist, das glaube ich, auch klar. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn man jemanden liebt, dann lässt man jemanden dann in dem Moment auch, ich sag mal, ein Stück weit in den Himalaya gehen, um es mal so plastisch auszudrücken, weil es ist einfach ihre Passion. Und da bin ich nicht derjenige, der sie davon abhält, sondern wenn überhaupt unterstützt. Yeah. Wir bemühen uns natürlich in jeder Form, das so sicher zu machen, wie es irgendwie geht. Also mit allen möglichen, was man eben machen kann an Kommunikationsmitteln, irgendwie von irgendwelchen GPS-Geschichten und irgendwelchen Satellitentelefonen. In jedem Fall versuchen wir es immer so sicher zu gestalten, wie es irgendwie geht.
Also insgesamt funktioniert vieles bei dir wieder, manches eben noch nicht. Ihr habt dann ein Jahr nach dem Unfall, habt ihr geheiratet?
Genau.
Wann bist du müde geworden auf deiner eigenen Hochzeit?
No, also ich sag mal so, also wir hatten schon alle irgendwie viel Spaß, wir hatten viele Freunde dabei und es war natürlich irgendwie eine fantastische Feier.
Ja. War das noch in Frankreich oder wo habt ihr das gemacht?
Nein, das war in Kolumbien.
In
Cartagena, wir haben uns halt dadurch, dass, also sie hatte halt auch in China gelebt zum Beispiel und in Frankreich. Wir haben natürlich Freunde überall auf der Welt und insofern haben wir überlegt, wo könnte man das machen, dass es am halbwegs zentral ist, global gesehen und wo dann eben auch ein entsprechender kultureller Bezug zu ist und da passte dann Cartagena natürlich perfekt und ja, ich habe schon auch Spaß gehabt und gefeiert, klar, keine Frage. Aber ich habe mich natürlich vielleicht, sag mal, das eine oder andere Mal eher hingesetzt, als ich das vielleicht, hätte ich 3-4 Jahre eher geheiratet, getan habe.
Ich ging davon aus, dass die Kolumbianerin noch 5 Stunden länger getanzt hat als du.
Sagen wir so, ich glaube, die ganze Sache war so gegen 5 Uhr, 6 Uhr morgens erst vorbei. Insofern, das ging schon eine ganze Weile.
Also das ist ja schon wieder fast der alte Paul. Also, wenn wir noch kurz auf die ersten Monate nochmal zu sprechen kommen, also als dieser Genesungsprozess glücklicherweise sozusagen in Gang kam. Welche Rolle hat Musik da gespielt? Also man hat versucht, bestimmt auch Musik an dich ranzutragen, dass du auch deine eigene Musik unter Umständen wiedererkennst. Wie hast du Musik empfunden in der Zeit?
Das sind so 2 Aspekte. Der eine war der, dass Margarita natürlich versucht hat, mir Musik vorzuspielen, die mir auch, also vor dem Unfall, was bedeutet hat. Das Problem ist, da hat sich dann einfach so eine emotionale Schleuse geöffnet und es war halt immer sehr, sehr, sehr intensiv, wenn ich das gehört habe. Und insofern, keine Ahnung, wie man das dann letztendlich, ich denke mal, das können dann wahrscheinlich Psychologen noch viel, viel klarer bedeuten, warum und wieso das so ist, dass man da so völlig aus sich herausbricht emotional. Was aber ganz, ganz wichtig war, vielleicht auch einer der Gründe, warum ich relativ schnell auch wieder auf der Bühne war, war dieses Ziel zu haben, auf Musik hinzuarbeiten, wieder dabei zu sein, wieder das zu machen, was letztendlich natürlich auch einen großen Teil meiner Passion ausmacht, auch der Routine in meinem Leben ausmacht. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben, wenn man ein solches Erlebnis hatte, eben auch wieder eine gewisse Routine ins Leben zu bringen, damit man da eben dann sich auch wieder hineinfindet und dann entsprechend, so wie das Buch ja auch heißt, im Leben zu bleiben.
Konntest du denn 6 Monate danach, da hattest du deinen ersten Auftritt, der war in Las Vegas, das war aber ein Terrain, mit dem warst du vertraut, du hattest um dich herum, ich glaube auch von Veranstalterseite, hattest du Freunde und Bekannte, das war also ein gutes Umfeld. Wie war deine Fähigkeit zu sprechen, wie war deine Fähigkeit, deine Bewegung zu koordinieren, das braucht man ja auch für den Job des DJs, eben nach 6 Monaten?
Na, ich spreche ja nicht so viel, wenn ich DJ, da lasse ich dann eher so die Musik für mich sprechen, um so zu sagen. Sagen wir so, es ist halt, ja heute, ich habe ja auch heutzutage noch Logopädie, also es ist ja immer ein fortschreitender Prozess irgendwie und insofern, klar, waren meine Möglichkeiten, mich zu artikulieren, da noch wesentlich nuschliger als zum Beispiel jetzt.
War aber die Fähigkeit zu denken, die war da, nach 6 Monaten
wieder. Ja, das war da schon wieder da. Es ist auch so, dass man die Erinnerungen, die ich vor dem Unfall hatte, die natürlich auch glücklicherweise alle wieder und nach wie vor präsent sind. Das heißt, ich wusste in dem Moment, wo ich meine Geräte angeschaltet habe, natürlich auch, wie alles funktioniert. Das war mir natürlich alles dann auch in dem Moment vertraut. Glücklicherweise ist da zu sehr rückwirkend nichts gelöscht worden. Ich sag's immer so, meine Festplatte an sich funktioniert. Mhm. Es ist halt der USB-Stick, mit dem man die Daten überträgt, irgendwie, der einen mitbekommen hat. Mhm. Es ist halt in der Tat so, dass ich lieber E-Mail schreibe, als zu telefonieren, weil in dem Moment, wo ich irgendwas bespreche und dann fährt draußen irgendwas vorbei und ich bin abgelenkt, gehen halt Sachen schnell dann auch mal verloren. Es ist eine Realität, mit der muss ich mich abfinden, aber damit lasse ich mich eben davon, lasse ich mich nicht unterkriegen. Mein Umfeld hat hoffentlich mittlerweile auch gelernt, damit umzugehen. Und wir regeln das alles schon so, dass da auch eine Zukunft für uns drin ist.
Mhm. Beschreib ganz kurz aber diesen Moment, nach 6 Monaten wieder auf der Bühne zu stehen, die Lichter um dich herum zu haben, tausende von Menschen vor dir. Diese ersten Sekunden, wie sah es in dir drin aus?
Ich habe es ja schon mal angesprochen, dass ich relativ pragmatisch bin.
Ja, ja.
Ich wusste, wie alles geht.
Jetzt glaube ich es auch mittlerweile.
Und hatte eine klare Vorstellung von den entsprechenden Abläufen, die da technisch am Start sind. Wovor ich in der Tat dann so ein bisschen nervös war, wie gehe ich mit dieser Emotionalität um, mit dem, was an Emotionalen von mir kommt, was natürlich auch an Emotionen vom Publikum auf mich einwirkt, gerade auch im Hinblick darauf, dass ich irgendwie, wenn ich vorher im Krankenhaus eben Musik vorgespielt bekommen habe, einfach anfing zu heulen. Mhm. Und das ist natürlich dann nicht so praktisch auf der Bühne. Das Ding ist, es war eine sehr, sehr intensive Erfahrung und das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, sowohl mental als auch, ich sag mal, psychisch. Und insofern, glaube ich, war es letztendlich auch die richtige Entscheidung, dieses Ziel zu haben, weil das war auch nochmal eine zusätzliche Motivation, einfach auch in den Therapien noch diesen einen Schritt weiter zu gehen, noch dieses kleine bisschen Anstrengung mehr zu machen, um eben wieder zurückzufinden ins Leben.
Also die zwei großen M's in deinem Leben, Margarita und Musik, die haben dich Schritt für Schritt nach vorne gebracht. Du schreibst in diesem Buch auch über deinen Weg überhaupt, wie du zur Musik kamst. Da wollen wir ganz kurz nochmal zurückblicken. Du saßt im Osten damals in der DDR, hast dank Radio aber mitbekommen, was es alles so gibt, auch da drüben im Westen. Was sind so da deine Erinnerungen, die dir sofort kommen? Der kleine Paul vorm Radio.
Naja, also als allererstes natürlich, als ich das erste Mal die allererste Single von einer Band namens The Smiths gehört habe, weil das war einfach, ich habe halt während der Hausaufgaben immer Musik gehört, irgendwie, das lief immer Radio und das war irgendwie immer so im Hintergrund und ja, wie man das so kennt, ist ja heute auch so, da läuft halt relativ viel, was da so ist, aber plötzlich kam dann eben ein Stück Musik, das war so ganz anders, das hatte eine Bedeutung, das hat mich berührt, obwohl ich weder verstanden habe, was die da singen, weil ich kein Englisch gesprochen habe, als dass ich irgendwas anderes von dieser Band irgendwie jemals vorher gehört hätte. Und ich war einfach fasziniert, aber das war für mich so dieser Initialkick irgendwie zu realisieren. Musik hat einfach was ganz, ganz Besonderes und auch für mich eine Riesenbedeutung. Und natürlich war dann mein kleines Sternradio irgendwie im Hinterhof in Friedrichshain in Berlin die Verbindung zur großen Welt da draußen. Und übers Radio hatte ich halt die Möglichkeit, an diesem ganzen musikalischen Prozess der 80er auch teilzunehmen und Bands zu entdecken wie Depeche Mode und Yazoo und OMD und wie sie nicht alle heißen.
Welche Rolle spielte der Gedanke schon, alleine nur um die Musik auch, sage ich mal, körperlich vor Ort zu erleben, in Konzerten auch vor der Bühne zu stehen? Das war ja alles aber leider jenseits der Mauer da drüben.
Ja, also natürlich wollte ich dahin. Also welcher Jugendliche möchte nicht irgendwie sein, ich sag mal, Lieblingsartist auch irgendwann mal live sehen? Yeah. In meinem Fall war es dann tatsächlich noch so extrem. Ich habe ihn wirklich in einer Straße, die heißt Gubener Straße, die ist so ziemlich genau an der Warschauer Brücke. Und auf der anderen Seite von dieser Brücke war der Club Berlins, das UFO. Mhm. Und ich habe immer im Radio von diesem Club gehört und wer da so alles spielt und was da so stattfindet. Und ich konnte nie hin. Und natürlich hat sich diese Energie auch ein Stück weit aufgestaut. Und nachdem dann die Mauer fiel, bin ich natürlich auch hingerannt und habe das dann alles entsprechend aufgesogen.
Du wolltest aber nie deine Idole oder eines deiner Idole selber treffen.
Nee, also ich hatte natürlich auch mittlerweile mehrfach die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen ist es natürlich dennoch passiert, dass man die dann getroffen hat. Aber es ist so, dadurch, dass ich im Osten vorm Radio mit Musik in Verbindung kam, habe ich halt eine sehr pure Verbindung zum, ich sag mal, zu dem Audiophile an sich. Ja. Mir ist es ein Stück weit egal, was der zu sagen hat irgendwie oder wie er riecht oder wie er aussieht, sondern es geht wirklich um die Musik. Das ist das, was mir wichtig ist in der, ich sag mal, Kommunikation zwischen dem Künstler und mir als Zuhörer, ist diese Verbindung. Das ist das, was für mich ganz pur da sein soll. Und das Problem ist, wenn man denjenigen kennt, hat man natürlich das Problem, dass man den entweder toll findet oder nicht so toll und damit die Musik dann auch ein Stück weit anders wahrnimmt.
Mhm. Also irgendwann kam die Liebe zur elektronischen Musik. Da schmerzte es besonders, dass man nicht so viel Geld hatte. Du hast geschrieben, wenn ich 3 Tage nichts esse und nichts trinke, dann kann ich mir am Freitag diese Platte kaufen. An welche Platte denkst du sofort? Was war die erste, für die du dir alles abgespart hast?
Ja, da gab es eine, die hieß Transcendental EP von Ron Allen. Also die war schon großartig. Oder auch Vamp von Outlander. Also da sind schon einige unglaublich fantastische, kulturell wertvolle Stücke aus meiner Sicht, irgendwie, was elektronisch.
Und die liegen auch noch zu Hause bei dir rum?
Ich habe alle meine Platten noch, ja.
Paul van Dyk, einer, der für die Musik liebt, dem die Musik auch neben seiner Frau geholfen hat, sich nach und nach wieder zurückzuarbeiten in das ja ganz normale Leben, müssen wir sagen. Im Leben bleiben, heißt das Buch. Du hast über den Unfall, über die Genesung und die Zeit danach geschrieben. Dann Dankeschön für heute, Paul van Dyk in München. Dankeschön.
Vielen Dank.
Talk mit Thies.